die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, für den heutigen Sonntag ist uns vorgeschlagen ein Abschnitt aus Jesaja 50, die Verse 4 bis 9. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie ein Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie Kleider zerfallen, die die Motten fressen. Amen. Wenn ich ans Telefon gehe, ist die erste Frage, wer ist dran? Und da erlebe ich manchmal ganz interessante Reaktionen. Da rufe ich also jemanden an wahrscheinlich hört der andere nicht so gut und ich sage meinen Namen und dann bellt es zurück aus der Leitung, hey, wer ist da? Wer sind Sie überhaupt? Dann schreie ich ins Telefon, Schlag, der Pfarrer von der Kirche. Und da kommt es zurück, ach Herr Pfarrer, tut mir so leid. Offensichtlich war es dann doch peinlich, dass man so gefragt hat, wer sind Sie überhaupt? Wer sind Sie überhaupt? Das könnte man auch bei dem heutigen Predigttext fragen. Wer redet hier eigentlich? Zunächst mal eine kleine Einordnung. Unser Predigttext ist aus dem Abschnitt Jesaja 40 bis 55. Und dieser Abschnitt aus dem Jesaja-Buch, das sind Ermutigungen für die Israeliten, als sie in der Gefangenschaft in Babylonien waren. Das war in der Zeit zwischen 587 und 538 vor Christus. Und das Wunderbare ist, Jesaja hat schon viel früher gelebt, im 8. Jahrhundert vor Christus, und Gott hat ihm schon gezeigt vorher, was für diese Zeit dann dran ist. Man muss deswegen auch nicht annehmen, wie das die bibelkritische Theologie tut, dass das ein anderer Prophet war. Also da frage ich, warum soll Gott nicht dem Jesaja vorher etwas gezeigt haben? Gut, aber zurück zu der Frage, wer redet hier eigentlich? Man würde zuerst sagen, ja klar, ist ja Jesaja, aber das passt nicht so ganz. Denn der verkündigt ja, dass Israel wieder in das Land zurückkommen kann, in diesem Abschnitt, und dann passt es nicht, hier steht es hier nicht, er wird von anderen fertig gemacht. Sie schlugen mich, sie rauften mich. Also jemand, der so viel Gutes zu sagen hat, der wird dann nicht fertig gemacht. Ja, wer redet hier? Wenn wir nach unserem Text gucken, ist immer gut, den Zusammenhang anzuschauen, da sehen wir direkt im Vers nach unserem Predigttext, da ist von einem Knecht Gottes die Rede. Und es gibt im Propheten Jesaja, in dem Abschnitt, den ich erwähnte, 40 bis 55, vier Texte, wo dieser Gottesknecht vorkommt. Man nennt die in der Theologie die Gottesknechtslieder. Die stehen in Jesaja 42, in Jesaja 49, Jesaja 52 und 53. Und bei allen diesen Texten ist die Frage, wer redet hier eigentlich? Was ist dieser Knecht? Man hat vermutet, das könnte das ganze Volk Israel sein. Aber warum redet hier ein Einzelner? Warum steht da ich und nicht wir? Letztlich passt keine Lösung so richtig. Wer ist Jesaja? Jesaja ist ein Prophet. Und der Prophet kann ja das vorhersagen, was in der Zukunft kommt. Wir sahen schon, in der Zukunft im Exil. Aber es kann ja nicht nur sozusagen eine Zukunft der Situation sein, sondern es kann auch eine Zukunft der Person sein. Dass Jesaja also eine Person vorhersagt. Und dann passt es nämlich. Es gibt einen, der passt genau zu diesem Knecht Gottes. Das ist Jesus. Alles, was in unserem Text steht, können wir auf ihn beziehen. Er ist ja Sohn Gottes und damit Gott selbst, aber er ist auch als Mensch auf dieser Erde gewesen, als Knecht. Und er hat genau das erlebt und getan und gesagt, was in den Gottesknechtsliedern bei Jesaja steht. Er hat gelitten, unendliche Schmerzen ausgehalten. Daran denken wir jetzt besonders in den Tagen vor Karfreitag und am Karfreitag selbst. Und im vierten Gottesknechtslied, das ist der Text, der am deutlichsten von Jesus redet im ganzen Alten Testament, da heißt es, er ist um unserer Missetaten willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Also ganz eindeutig, hier redet Jesus. Was heißt das, dass Jesus als Knecht Gottes hier spricht? Das heißt, er weiß auch, was es heißt, Mensch zu sein. Er weiß, was es heißt, Schmerzen zu haben. Er weiß, was es heißt, ganz unten zu haben, zu ringen, Angst zu haben, zu weinen. Und darum kann er sozusagen mitleiden, uns verstehen. Ist ja bei Menschen auch so. Ich kann nur dann einen richtig verstehen, wenn ich selber das auch durchmache. Und ich fühle mich verstanden von einem, der weiß, wie das ist, wie es mir gerade geht. In Hebräer 4 lesen wir, wir haben nicht einen Hohepriester, Jesus also, der nicht könnte mit uns leiden, mit unserer Schwachheit. Das ist schon ein Trost für alle, die es schwer haben. Jesus leidet mit. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier oder hört diese Predigt später im Internet, der gerade sagt, ich weiß nicht mal, wie es weitergeht in meinem Leben. Dann lass es dir zusagen. Jesus weiß, wie das ist, wie du dich jetzt fühlst. Und so ist dann unser Text jetzt hier ein Text über Jesus, über sein Leben als Mensch auf dieser Erde. Und so kann er uns helfen in solchen Situationen, wo es schwer ist. Dass wir dranbleiben am Glauben, so wie es in Hebräer 4, wo ich gerade erwähnte, weitergeht, der versucht worden ist in allem, doch ohne Sünde. Und so möchte Jesus uns helfen, sozusagen als ein Vorbild, helfen, auch in schweren Zeiten dran zu bleiben. Wie tut er das? Schauen wir uns das an unter der Überschrift, was hilft in schweren Zeiten? Und 5 Punkte heute aus unserem Text. Punkt 1, denk nicht nur an dich. Denk nicht nur an dich. Wir fahren hier, Vers 4, dass der Knecht Gottes mit den Müden zur rechten Zeit redet. Und genau das hat Jesus getan. Er hat mit denen geredet, die gerade ganz unten waren. Er hat geredet mit den Fischern, die frustriert waren, weil sie nichts gefangen haben. Er hat geredet mit der Mutter, die ihre Tochter verloren hat. Er hat geredet mit den Prostituierten, mit der Ehebrecherin, wo alle sagten, ihr geht, mit denen haben wir nichts zu tun. Er hatte Gemeinschaft mit den Aussätzigen, mit Besessenen, wo andere sagten, da müssen wir einen Sicherheitsabstand halten. Er sprach auch die Zöllner an, die von anderen gemieden wurden. Mit diesen Halsabschneidern wollen wir nichts zu tun haben, sagten die anderen. Jesus hat mit ihnen Gemeinschaft gehabt. Das können wir auch tun. Und zwar gerade in schweren Zeiten. Ja, wieso, fragt einer, wenn es mir selber schlecht geht, dann muss ich mich doch erst um mich selber kümmern, da kann ich doch nicht an andere denken, habe ich gar keine Zeit, keine Kraft für. Die Erfahrung ist oft eine andere. Wer sich immer nur um seine eigenen Probleme dreht, immer nur um sich selber kreist und fragt, ja, was passiert dann, was kann ich da noch tun und was könnte da noch Schlimmes sein, der wird sozusagen runtergezogen wie in einem Strudel. Und da kann es eine entscheidende Hilfe sein, sich mal mit was anderem zu beschäftigen. Zum Beispiel mit dem, was anderen zu schaffen macht. Oft merkt man dann nämlich, ich bin nicht der Einzige auf der Welt, der es schwer hat. Und das tut schon mal gut, dass man nicht denkt, ach, den anderen geht es immer gut, nur mir geht es so schlecht. Und es tut auch gut, wenn ich anderen helfen kann. Um mit anderen zu reden, das ist schon eine große Hilfe. Und ich kann eben, nicht wie wir eben sagten, andere besser verstehen. Und so könnte es sein, dass ich anderen sogar viel besser helfen kann, wenn es mir selber gerade nicht gut geht. Dann kann ich nämlich die anderen besser verstehen. Und ich kann selber erfahren, ja, das hilft mir auch. Und so, gerade in schweren Zeiten, guck mal, wie geht's den anderen neben dir. Manche hat in solchen Situationen Angst und fragt sich, wie soll ich denn die richtigen Worte finden? Zum Beispiel, wenn jemand trauert, dann haben manche Angst zu sagen, oder sage ich lieber nichts, ich könnte ja was Falsches sagen. Und das ist der größte Fehler, sich dann zurückzuziehen und die Trauernden den Eindruck haben, wir sind ganz alleine. Vers 4 heißt es, Gott der Herr hat mir eine Zunge gegeben, dass ich wisse, mit den Müden zu reden. Gott kann mir also helfen, die richtigen Worte zu finden. Ich kann ihn darum bitten. Ich kann beten und sagen, Herr, du siehst diesen Menschen und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist alles so schrecklich, aber gib du mir die richtigen Worte. Oder zeig du mir den richtigen Zeitpunkt, wann es dran ist. Ich erlebe das manchmal, dass so dann auf einmal ich merke, jetzt ist der Satz dran und dann passt das auch. Manchmal ist doch erst einmal ein gemeinsames Schweigen angesagt. Aber wenn wir das wollen, wenn wir sagen, ich möchte für andere da sein, dann können wir uns darauf verlassen, Gott hilft mir auch. Und wir können selbst die Erfahrung machen, das tut auch mir gut. Und diese Erfahrung hilft schon bei den eigenen Problemen. Das relativiert nämlich manches. Also denk nicht nur an dich. Das Zweite, hör auf Gottes Wort. Das Zweite, was wir in unserem Text sehen, der Knecht hört auf Gott. Er hört, wie Jünger hören, steht hier Vers 4. Jünger, dieses Wort Jünger heißt übrigens nicht, dass man unter 50 ist oder sowas, also Jünger, sondern heißt wörtlich der Schüler. Und ein Kennzeichen des Jüngers ist, offensichtlich auf Gottes Wort zu hören. Auch Jesus selbst ist mit Gottes Wort verbunden. Er ist selber Gottes Wort in Person. Er sagt in Vers 14, dass er die Worte, die er redet, nicht von sich selbst redet. Johannes 14. Er ist selbst das Wort Gottes, das Fleisch wird. Johannes 1. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Natürlich können wir nicht so eins mit dem Wort Gottes sein wie Jesus. Aber wir können von ihm lernen, immer auf Gottes Wort zu hören. Und das ist wunderbar. Dass Gottes Wort mir einen Trost schenkt, der viel tiefer geht als das, was ich mir selber sage oder was Menschen sagen, was ja alles gut ist. Aber Gottes Wort spricht mich an und ich höre das immer wieder von anderen, habe das auch selber erlebt, wie einzelne Bibelverse einen durchtragen durch eine ganz schwere Zeit, wo man vielleicht gar nicht mehr so richtig klar denken kann, weil man im Krankenhaus liegt. Aber ein Wort Gottes, das ist immer wieder da und trägt. Und darum ist es gut, damit dieses Wort Gottes dann auch da ist in der Krise, regelmäßig auf Gottes Wort zu hören. Und auch sich davon bestimmen zu lassen. Vers 5 heißt es hier, nicht ungehorsam sein. Das ist heute unpopulär. Gehorsam, wer will schon gehorsam sein? Wir wollen doch selber entscheiden, was wir machen. Aber das heißt Glaube, dass wir Gottes Wort nicht nur hören, sondern auch tun. Und wer so mit Gottes Wort lebt, kann sich darauf verlassen, Gott macht Mut. Gott spricht dir zu, ich bin da. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage, auch in den schweren Tagen. Und dann dieser Zuspruch, eines Tages schaffe ich eine neue Welt ohne Schmerzen, ohne Tränen. Jetzt sagt mancher, ach, die Bibel ist so schwer zu verstehen. Aber da kann Gott auch helfen. Gott hat mir das Ohr geöffnet, steht hier Vers 4, 5 in unserem Text. Gott kann uns also auch helfen, die Bibel zu verstehen. Das heißt nicht, dass wir immer alles mit unserem Kopf erklären können. Also, ich beruhige euch, man kann so lange Theologie studieren, wie man will. Es bleiben immer Fragen, denn Gott steht über unserem Denken. Aber Gott kann helfen, das zu verstehen, was für uns, was für mich, was für dich wichtig ist. Und so ist es schön, zum Beispiel zu beten und zu sagen, Herr, schenk du mir deinen Heiligen Geist, dass ich heute dein Wort richtig verstehe und dass ich das, was du mir sagen willst, mitnehme in mein Leben. Und noch ein kleiner Tipp zum Hören auf Gottes Wort. Es ist eine Hilfe, morgens in der Bibel zu lesen. Am Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. So heißt es hier. Natürlich ist das kein Gesetz. Stimmt auch nicht. Das heißt, also wenn du nicht morgens deine stille Zeit und Bibel lesen hast, dann bist du kein richtiger Christ. Das stimmt nicht. Aber es kann besonders schön sein, besonders hilfreich sein, gerade morgens die Bibel zu lesen. Denn was wir morgens als erstes tun, prägt oft den ganzen Tag. Es hat mal einer gesagt, der Morgen ist das Ruder des Tages. Und Mancher muss früh zur Arbeit, aber dann kann Gott auch helfen, vielleicht ein paar Minuten früher aufzustehen, dass er uns das Ohr weckt, im wahrsten Sinne des Wortes, um es in der Sprache unseres Textes hier zu sagen. Kleine Geschichte dazu. Von Rabbi Naftali von Rupschitz ist folgender Ausspruch über sein inneres Gespräch am Morgen überliefert. Wenn ich mich meiner Kindheit anschickte, früh zum Morgengebet aufzustehen, kam die böse Neigung zu mir und flüsterte mir liebevoll ein: Was beeilst du dich so? Draußen ist ja noch Nacht. Außerdem ist es heute sehr kalt. Lass dir Zeit, schlafe noch ein wenig. Dann wandte ich mich gegen sie und sagte zu ihr: Red doch nicht so daher, du bist ja selbst schon voll bei der Arbeit. Also hör auf Gottes Wort. Das dritte, nimm den Leidensweg an. In Vers 6 erfahren wir, wie es dem Knecht Gottes ging. Nicht gerade gut. Er wurde geschlagen, beschimpft, bespuckt. Und genau das hat Jesus erlebt. Und er ist freiwillig diesen Weg gegangen. Er hätte auch fliehen können. Keiner hat ihn gezwungen, nach Jerusalem zu gehen. Petrus wollte ihn sogar davon abhalten, sagen, bloß nicht. Und Jesus sagte ihm dann: Du Satan, das war eine Anfechtung, eine Versuchung vom Teufel. Jesus hätte sich auch mit einer Armee von Engeln bewaffnen können, hat er auch gesagt. Nein, er hat in seinen Rücken dargeboten denen, die ihn schlugen, so wie es hier heißt beim Gottesknecht bei Jesaja. Sollen wir das auch tun? Und kann uns das helfen? Manchmal ja. Natürlich wollen wir nicht, dass es uns schlecht geht. Und wir wehren uns, wenn andere uns angreifen. Ja, es kann auch Situationen geben, wo es gut ist, nicht alles Unrecht einfach hinzunehmen. Zum Beispiel dann, wenn wir uns für Schwache einsetzen. Aber wenn es um uns selbst geht, kann es auch mal gut sein, ganz bewusst das Leiden, die Schmerzen anzunehmen. Oft machen wir uns selbst das Leben schwer, wenn wir das nicht tun. Wenn wir immer hadern, wenn wir immer denken, ach, wie konnte das nur passieren? Hätte doch dies, hätte doch jenes. Oder wenn wir innerlich zornig sind auf andere und sagen, wie konnte der oder die mir das nur antun? Dadurch wird nichts besser. Im Gegenteil. Wir belasten uns nur selber noch zusätzlich. Zu dem, was sowieso schon schwer ist, kommen dann noch die schweren Gedanken dazu. Da kann es eine Hilfe sein, bewusst das Leiden anzunehmen. Zu vertrauen, der Herr ist auch da dabei. Und das gehört zum Leben auf dieser Erde dazu, dass nicht alles leicht ist. Das hat Jesus auch erlebt. Darum ist er Mensch geworden. Manchmal leiden Christen auch, weil sie Christen sind. In vielen Ländern der Erde müssten Christen um ihr Leben fürchten, weil sie sich zu Jesus bekennen. Bei uns ist das Gott sei Dank nicht so. Aber dass wir ein bisschen dumm angemacht werden, wenn wir klar zu Jesus stehen, das gibt es bei uns auch. Und das kann auch weitergehen. Ich las vor einiger Zeit, dass es in Deutschland innerhalb eines Jahres 100 Verbrechen gab, die sich gezielt gegen Christen richten. Und wenn wir angegriffen werden, dann hilft es auch, das bewusst anzunehmen und zu sagen, ja, das gehört dazu als Christ. Denn ich erlebe genau das, was Jesus auch erlebt hat. Und dann kann ich sagen, jetzt bin ich besonders verbunden mit ihm. Ja, es ist schmerzlich zu leiden. Es ist schmerzlich, angegriffen zu werden. Vielleicht sogar von Leuten, die mir nahestehen. Aber es hilft es, bewusst das zu tragen. Und sich vielleicht sogar zu freuen. Ja, jetzt bin ich ganz dicht bei Jesus. In Apostelgeschichte 5 lesen wir, dass die Apostel sich freuten, weil sie würdig waren, Schmach zu leiden für Jesus. Können wir das auch? Ein viertes. Rechne mit Gottes Hilfe. Gleich zweimal sagt der Gottesknecht in unserem Text, dass Gott hilft. Einmal Vers 7 und dann nochmal Vers 9. Er vertraut darauf, Gott lässt ihn nicht im Stich. Und genau das hat Jesus auch getan. Ich erinnere zum Beispiel mal an die Speisung der 5000. 5 Brote, 2 Fische. Menschlich gesehen reichte das nie für die ganze Menge. Was tat Jesus? Er nahm das, was er hatte und dankte. Und dann teilte er aus. Er ging ganz selbstverständlich davon aus, Gott hilft. Und so können wir auch sozusagen das, was wir haben, Gott hinhalten und sagen, das ist das, was ich habe. Mach daraus was. Das ist meine Kraft. Mach daraus was. Das sind meine Möglichkeiten. Mach daraus was. Und so können wir gerade in schweren Zeiten dieses Vertrauen neu einüben, mit Gottes Hilfe zu rechnen. Und wie hilft er? Dreierlei sehen wir in unserem Text. Vers 7 sagt der Gottesknecht, dass er nicht zu Schanden wird. Das heißt, er kann nicht vernichtet werden. Ja, Gott kann schon jetzt helfen, indem er sagt, ich trage dich durch. Ich schenke dir vielleicht einen Neuanfang nach einer schweren Krankheit. Oder ich heile eine Beziehung, wo etwas schiefgelaufen ist. Oder ich gebe dir die Kraft, mit etwas, was dich belastet, besser zu leben. Jochen Klepper, der im Dritten Reich verfolgt wurde, hat es in einem Lied so ausgedrückt, ich werde nicht zu Schanden, kommt auch diese Formulierung, ich werde nicht zu Schanden, wenn ich nur ihn vernehme. Ein zweites sehen wir hier, wie Gott hilft. In Vers 8, da geht es um das Gericht. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Ja, wer mit Jesus lebt, braucht keine Angst vor dem Gericht Gottes zu haben. Das Gericht Gottes kommt und da wird es, das wird kein Zuckerschlecken sein. Es wird ein hartes Gericht sein. Aber mit Jesus haben wir den besten Anwalt an der Seite, den es gibt. Einer, der uns nicht nur vertritt, indem er gute Argumente hat, sondern der uns vertritt, indem er die Strafe des Gerichts selbst auf seine Kappe nimmt. Daran denken wir besonders in der Karwoche und am Karfreitag. Und schließlich wird Vers 9 gefragt hier, wer will mich verdammen? Das ist natürlich rhetorisch gemeint. Die Antwort kann nur heißen, niemand. Wer mit Jesus lebt, braucht keine Angst zu haben vor dem Tod und vor der Hölle. Der kann mit Paulus sagen in Römer 8, wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, der vielmehr auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Also mit Gottes Hilfe brauchen wir nie aufzugeben. Nie. Zum Schluss noch kurz ein letztes, ein fünftes. Nimm Angriffe nicht persönlich. In Vers 7 steht ein Ausdruck, der nicht so ganz leicht zu verstehen ist. Da heißt es, ich habe mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein. Also gemeint ist jetzt nicht, dass ich mir irgendwie Beton ins Gesicht schmiere, damit ich ein hartes Gesicht habe. Gemeint ist dieses im übertragenen Sinne, dass ich Angriffe nicht an mich heranlasse sozusagen, sie nicht persönlich nehme. Oft ist ja nicht nur das schlimm, was passiert oder was andere mir vielleicht antun, sondern mindestens genauso schlimm sind manchmal die Selbstzweifel, die dann kommen. Dann kommen Fragen wie, habe ich vielleicht alles falsch gemacht? Liegt das nur an mir, dass das und das passiert ist? Natürlich ist es gut, auch nach eigenen Fehlern zu fragen. Es ist gut, immer wieder bei sich anzufangen und nicht zu sagen, die anderen sind schuld. Aber manchmal ist es einfach so, wie es ist. Und Jesus, er wurde ja auch angegriffen, obwohl er eben nichts falsch gemacht hat. Er war ohne Sünde, Hebräer 4. Und trotzdem wurde er auf grausamste Weise gefoltert und getötet. Aber auch er hat sich von allen Angriffen nicht irre machen lassen. Man könnte fast sagen, er stand über den Dingen. Als sie ihn angeklagt haben, was hat er dazu gesagt? Nichts. Da ist es, er schwieg. Nichts, weil ihm nichts eingefallen wäre oder weil er zu schwach gewesen wäre, sondern weil gerade das ein Ausdruck innerer Stärke war. Ich habe es gar nicht nötig, auf alles immer einzugehen. Und darum, wir müssen eben nicht alles persönlich nehmen. Übrigens auch nicht bei sogenannten Schicksalsschlägen. Mancher fragt sich dann, bin ich so schlecht, dass mir das und das zugestoßen ist? Natürlich, es gibt Leiden und Schmerzen auf dieser Welt, weil wir alle Sünder sind. Angefangen bei Adam und Eva und wir sind nicht besser. Aber das heißt nicht, dass die, die Probleme haben, deswegen unbedingt schlechter sind als die, die gerade keine Probleme haben. Also ich kann auch nicht sagen, wenn es mir gut geht, habe ich irgendwie verdient. Nein, nichts habe ich verdient. Alles Gnade. Wir können uns immer nur prüfen und fragen, Herr, was denkst du über mein Leben? Aber das ist eben das Entscheidende. Was Gott denkt, das ist das Wichtigste. Nicht, was andere über mich denken. Auch nicht, was ich selber über mich denke. Und das hilft, dass ich mir nicht jeden Schuh anziehe. Wir sahen einige Dinge, die helfen können in schweren Zeiten. Sozusagen am Vorbild von Jesus, dem Gottesknecht, hier bei Jesaja. Nochmal zur Erinnerung, denk nicht nur an dich, hör auf Gottes Wort, nimm den Leidensweg an, rechne mit Gottes Hilfe und nimm Angriffe nicht persönlich. Überlegen Sie, überlege du, was ist für mich in meiner Situation jetzt hilfreich? Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du uns gezeigt hast, wie wir mit dir auch in schweren Zeiten durchkommen. Hilf uns, dir neu zu vertrauen und zeig uns, was uns ganz konkret dabei hilft. Amen.
Am Palmsonntag feiert die Gemeinde den Einzug Jesu in Jerusalem. Ein neuer König sagt sich in der Hauptstadt an. Er kommt in der Vollmacht Gottes, doch er kommt nicht hoch zu Ross mit Soldaten. Er inszeniert seinen Einzug nicht mit Fanfaren. Er droht niemanden und tönt nicht mit Wahlpropaganda. Das Einzige, was er plant, ist, auf einen Esel zu reiten. Die Verheißung soll wahr werden, dass in Gottes Gesalbten Macht und Liebe zum Recht Einfluss und Wahrheit zusammenkommen, dass mit Barmherzigkeit regiert wird und die Armen Lebensraum erhalten. Der dienende König und der leidende Gottesknecht führen uns in die Karwoche. Ein beeindruckendes Gegenbild zu den Machtinszenierungen dieser Tage. Diese Leidensgeschichte unseres Herrn führt uns das Elend und Leid der Welt vor Augen. Darum bitten wir, du bist als König und Friedensfürst in Jerusalem eingezogen. Hilf uns, auch in schwierigen Situationen den Weg des Friedens zu suchen und zu gehen. Du warst auf deinem Leidensweg alleine Spott und Schande ausgesetzt. Gib den vielen Menschen, die heute ausgegrenzt und verachtet werden, die Kraft, sich durch dich aufzurichten. Wir beten für die Mächtigen der Erde, die entscheiden, welche Werte in der Gesellschaft und im Zusammenleben der Völker gelten. Wir beten um den Geist der Gerechtigkeit, des Friedens und der Achtung vor dem Leben und der Würde eines jeden Menschen. Wir beten für die Menschen in unserem Land, denen der Glaube gleichgültig ist, für die Getauften und Ungetauften, die so leben, als gäbe es Gott nicht. Wir beten für sie, lass sie glaubwürdigen Zeugen der frohen Botschaft begegnen. Wir beten für die Kinder und Jugendlichen, die auf ihrem Lebensweg Sinn und Orientierung brauchen. Wir beten für sie, lass sie Menschen treffen, die ihnen helfen, diesen Sinn und ihre Orientierung zu finden. Begleite uns mit all unseren Sorgen und Anliegen auf dem Weg des Lebens und lass uns hoffnungsvolle und freudvolle Menschen sein. Diese Bitten und die vielen Anliegen, die jetzt unausgesprochen bleiben, kennst du, Gott des Friedens, und du bist bei allen Menschen in Not. Dich preisen wir jetzt und in Ewigkeit. Amen. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht in diesen Sonntag und in die Karwoche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.